EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute bei Deutsch auf Weltreise mit einer Frau, deren Muttersprache das Ruhrgebiet und deren Vaterland Marokko ist. Journalistin, Moderatorin, Autorin und Expertin für das, was zwischen den Sprachen, Kulturen und Welten liegt. Herzlich willkommen, Mona Amisian.
Vielen Dank für die Einladung. Schön hier auf deiner Couch.
Auf unserer virtuellen Couch.
Ja.
Wir fangen gleich an. Mona, dein Vater ist in Marokko aufgewachsen. Welche Sprache hat er da mitgebracht? Und ist das auch eine Sprache, die du zu deinem Leben gehört oder eher eine Sprache, die um dich herum existiert, ohne wirklich deine zu sein?
Also genau, mein Vater ist in Marokko, in Fes, im Norden von Marokko geboren und dann auch aufgewachsen. Bis zum Studium hat er da gelebt, hat dann meine Mama kennengelernt und hat dann Arabisch mitgebracht, also marokkanisches Arabisch. Mhm. Es gibt ja Hocharabisch und dann ist marokkanisches Arabisch, Derija, ein arabischer Dialekt. Den hat er mitgebracht und das Französische auch, weil Französisch auch Landessprache in Marokko ist, beziehungsweise habe ich gerade das Gefühl, dass es ein bisschen weniger wird und gerade junge Generationen eher aufs Englische gehen als aufs Französische und trotzdem waren das eben die beiden Sprachen. Und dann hat er sich mit meiner Mutter darauf geeinigt, dass wir Kinder Deutsch-Französisch aufwachsen. Das heißt, Französisch ist meine zweite Muttersprache. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch ein Interesse an arabischen Schriftzeichen und so zu entwickeln. Und dann hat er mich auch ins Arabische so ein bisschen reingeführt, auch als Kind ganz spielerisch. Und dann war ich, ich mache jetzt einmal den ganz kurz Abriss, dann war ich mit 16 ein Jahr in Marokko, bin da zur Schule gegangen und habe da dann auch noch Marokkanisch dazugelernt, wobei das bei weitem nicht so gut ist wie mein Französisch. Aber es sind Sprachen, die ja um mich herum immer da waren, aber natürlich auch Teil meines Lebens sind. Gerade Französisch spreche ich mit meinem Papa bis heute.
Wir gehen dann nochmal ein bisschen rein in das Thema. In deinem Buch Auf Basidis Dach beschreibst du die Sommer deiner Kindheit bei deinen Großeltern. Und in welchen Momenten hast du da bemerkt, auf der einen Seite, ich gehöre da dazu und auf der anderen Seite irgendwie auch nicht so wirklich? Und welche Rolle hat Sprache auch in diesen Situationen gespielt?
Mhm. Ja, das war in ganz verschiedenen Situationen, weil, und als Kind ist einem das gar nicht so richtig bewusst, aber je älter man wird, desto mehr rückt das dann in den Fokus, was man trägt, wie man sich verhält, welche Fragen man stellt. Zum Beispiel, erinnere ich mich noch ganz genau an eine Situation. Bei meinen Großeltern war es früher immer so, oder generell in marokkanischen Haushalten, die Türen stehen offen, es kommen Menschen rein, Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder, die setzen sich, es wird Tee serviert und dann sind die einfach da. Und dann habe ich immer Papa gefragt, so nach deutscher Manier, wann gehen die denn wieder? Also wie lange sind die da? Und dann hat er mich irgendwann so ganz eindringlich angeguckt und hat gesagt, Mona, das wird nicht gefragt. Die Gäste kommen und die Gäste bleiben und wenn das unsere Pläne umwirft, dann ist das in dem Moment nicht wichtig, denn was die Gäste wollen und was sie hier vorhaben, ist dann das, was erstmal zählt. Und das sind so Momente, in denen ja, ich dann kurz so das Gefühl hatte, ah, okay, ich habe irgendwas, was hier für alle klar ist, nicht verstanden. Und das gab's aber natürlich andersrum auch in Deutschland, ne, so dass ich dann da manche Dinge für selbstverständlich gehalten habe, die ich aus Marokko kannte, wenn wir dann da so 4 Wochen im Sommerurlaub waren, die dann hier irgendwie seltsam waren auf einmal oder sich strenger angefühlt haben oder einfach anders. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann irgendwann entschieden habe, mich an dieses Buch zu machen, weil dieses mit zwei Kulturen leben oder zwischen zwei Kulturen leben, das ist ja auch schon sprachlich was anderes, ob sie beide in meinem Leben sind oder ich irgendwie dazwischen stehe. Das ist schon was, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und natürlich spielt Sprache da immer eine Rolle. Meine Cousinen und Cousins, also wir konnten uns immer auf Französisch dann verständigen, aber meine Großeltern zum Beispiel sprechen kein Französisch, also da gab es immer eine Sprachbarriere und die haben natürlich dann auch gesehen, dass ich dann irgendwie mit Papa Arabisch schreiben gelernt habe, auch früh. Mein Opa war Lehrer und Direktor und war dann super stolz, wenn ich dann da die Schriftzeichen auf einmal beherrscht habe und so. Und trotzdem war es natürlich einfach immer eine Distanz und hat dann natürlich auch zu der Beziehung beigetragen, wenn Großeltern und Enkelkinder nicht direkt miteinander reden können, ist ja klar.
Jetzt so im Nachhinein, wenn man da so drauf guckt, klingt das alles wie eine sehr bereichernde, sehr sinnvolle Beschäftigung mit Kultur, Andersartigkeit und Sprache. Hat sich das damals auch schon so angefühlt? Ich lerne hier total viel oder war es eher auch mal so?
Ja, natürlich. Also das ist, wenn man da im Nachhinein drauf schaut, ich glaube, ich kann mich auch gar nicht mehr an alle Momente so erinnern, weil man verklärt ja, also auch mit 32 fängt man schon an, die Vergangenheit zu verklären. Aber ich würde tatsächlich behaupten, dass es in Summe bereichernder war als ärgerlich. So, ne? Also natürlich hat sich nicht jeder Sommer im Wohnzimmer mit meinen oder bei meinen Großeltern mit 10 mir unbekannten Familienmitgliedern super bereichernd und toll und spaßig angefühlt. Aber am Ende war ich einfach in meinem Leben so oft in einem Land und spüre das in mir, dass ich das Gefühl habe, ich gehöre da auch dazu. Und es ist ein weiteres Tor, was mir offen steht. Ich beherrsche die Sprache, ich kenne die Kultur, ich kenne die Religion. Mein Opa war, also Basidi, der eben auch titelgebend für das Buch war, weil das Opa auf Arabisch heißt, mein Basidi, war ein extremst religiöser Mensch. Und mit extrem meine ich nicht, er war extrem in seinem Glauben, aber es hat eine extrem große Rolle gespielt in seinem Leben. Und ich habe durch ihn eine sehr sanfte, eine sehr liebevolle, eine sehr tolerante Version des Islams kennengelernt, die, glaube ich, so gewinnbringend für mich und für meine Arbeit auch als Journalistin heute ist, dass ich wahnsinnig glücklich bin, dass ich das erleben durfte, dass ich sehen durfte, wie sehr das eine Person in ihrem Leben bereichern kann und wie sehr er da sein Lebensglück rausgezogen hat. Und wenn hier heute von dem Islam die Rede ist und von dem, was wirklich Extremisten, was Islamisten machen, um diese Religion zu beschmutzen, da kann ich einfach mit breiter Brust stehen und sagen, hey, das ist nicht der Islam. Der Islam ist was anderes und ich weiß, was der Islam auch sein kann. Und das macht mich auch stolz irgendwie.
In Deutschland wirst du gern auch mal nach deiner eigentlichen Herkunft gefragt. In Marokko bist du dann eher die aus Deutschland, also dort nennen Leute wie dich, habe ich nachgelesen, Nosnos oder Nosnos, also so
Nosnos, ja.
Halb-halb, also halb, wieder Milchkaffee, ja. Halb Kaffee, halb Milch.
Genau.
Nervt dich dieses ewige Einsortieren wollen oder hast du auch gelernt, diese Situation für dich auch zu nutzen, auch positiv zu wenden?
Ja, also es nervt mich nicht, wobei ich immer vorsichtig bin, das so herauszuposaunen, weil ich sehr gut verstehen kann, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das nervt. Man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, die privilegierteste Form von Nis-Nis bin, weil ich einerseits trotzdem irgendwie weiß gelesen bin in Deutschland. Ich trage kein Kopftuch, ich trage kein Bart. Es ist nicht so, dass ich offensichtliche Nachteile habe durch meine zwei Seiten oder meine zwei Kulturen im Leben. Es ist auch nicht so, dass das Land, das auch noch in meinem Leben ist, ein Kriegsgebiet ist, das für mich mit viel Schmerz verbunden ist. Es ist auch nicht so, dass meine Familie geflüchtet ist, sondern mein Vater ist einfach aus Liebe. Dann haben sich die beiden entschieden, in Deutschland zu wohnen. Sie hätten sich genauso gut auch für Frankreich oder Marokko entscheiden können. Also es ist überhaupt nicht negativ besetzt. Und wenn mich jemand fragt, ich liebe über Marokko reden, ich bin selbsternannte Marokko-Botschafterin in Deutschland, ich liebe das Land, ich freue mich immer, wenn Menschen irgendwie mit mir drüber reden wollen. Und wenn es ein, hey, kommst du aus Spanien oder was ist das da bei dir ist, dann ist es für mich nicht schlimm. Und trotzdem glaube ich, dass es genau richtig ist, dass wir da sensibilisiert haben und immer noch sensibilisieren in den vergangenen Jahren, dass das einfach eine Frage ist, die sich in vielen Kontexten auch einfach nicht gehört. Ich habe da nicht so ein großes Problem mit gehabt und auch aktuell nicht viel.
Wie immer im Leben muss man differenzieren.
Absolut, ja, voll.
Gibt es Teile deiner Persönlichkeit, die du als typisch deutsch oder typisch marokkanisch bezeichnen würdest?
Das ist immer von der Innensicht heraus so schwer zu beurteilen. Das wäre jetzt spannend, mal Freundinnen und Freunde zu fragen oder auch Familie. Aber ich glaube, es ist unumgänglich, dass also wenn beides im Leben besteht und es zwei Elternteile gibt, die verschiedene Kulturen an einen rantragen, dass sich dann auch beides auf einen überträgt. Ich glaube schon, dass ich überdurchschnittlich strukturiert bin für eine Marokkanerin. Und das ist dann immer so das Klischee, ja, die Marokkaner, die kommen immer zu spät und so. Aber ich habe wirklich, also ich habe da teilweise Treffen gehabt, auch in dem Jahr, in dem ich in Marokko gewohnt habe. Es hat mich wirklich fertig gemacht, wenn eine Freundin sagt, wir treffen uns um 7 und ich sitze da um 6:55, wie das halt so ist, oder sogar um 6:57. Und dann rufe ich sie um kurz nach an und sie sagt, ich bin schon da, ich sehe dich schon fast. Du sitzt da hinten auf der Mauer, ne? Und dann braucht sie immer noch eine Dreiviertelstunde und das ist normal. So, und gleichermaßen könnte ich zum Beispiel jetzt nie, und das wirft jetzt alles so negatives Licht auf Deutschland, weil ich mir jetzt so Beispiele raussuche, das will ich gar nicht, aber es ist nun mal so, dass vielleicht auch, wenn man in Deutschland lebt, dass man dann mehr die positiven Aspekte in Marokko sieht, aber ich könnte niemals, wenn jetzt zum Beispiel Gäste zu mir kommen, und sei es eine Freundin oder so, die auch oft da ist, oder eine Nachbarin, einfach sagen, ja, hier ist ein Glas Leitungswasser, und ne, sondern es ist immer, ich stelle immer eher noch Kekse hin oder mach dann doch noch einfach, auch wenn so ein Zögern ist, ich mache einfach eine Kanne Tee und dann steht die da und so. Und das ist, wenn Marokkanerinnen und Marokkaner das sehen würden, würden die sagen, boah, bist du geizig, weil da ist halt wirklich diese überbordende Gastfreundschaft, gehört zur Kultur. Das wird hier als too much gesehen werden. Ich fühle das auch manchmal in Marokko, dass es mir auch too much ist, aber das ist einfach was ich im Kern als eine sehr positive und herzliche Eigenschaft empfinde. Dieses, du gehst durch meine Tür, du bist mein Gast, du bist hier bei dir zu Hause, ich gebe dir alles, was ich habe, und selbst wenn ich nichts habe, das vermisse ich manchmal in Deutschland und versuche das hier so ein bisschen zu übertragen, aber ich glaube auch in einer sehr eingedeutschten oder halb in einer Nissnis-Version.
Nissnis-Version davon, ja, sehr schön. Mach unbedingt weiter damit, ich finde das auch immer wahnsinnig sympathisch. Das gibt es ja auch in anderen Kulturkreisen so. Ich finde das immer wahnsinnig schön, ich versuche das auch immer.
Sehr gut.
Wir bleiben ein bisschen nochmal in dem Thema der Kulturen. In einem Artikel hast du mal geschrieben, dass du dich manchmal dafür schämst, zu häufig vergessen zu haben, mit welchen Prinzipien und Regeln dein Vater aufgewachsen ist und dass er sich bereits weit von seiner eigenen Kultur entfernt hat und dir das trotzdem oft nicht gereicht hat. Mhm. Wann ist dir diese Einsicht zum ersten Mal so klar geworden und was hat sie dann in der Beziehung möglicherweise auch verändert, diese Einsicht?
Das war vor allem als Jugendliche, so in dem Alter, in dem man auf einmal Sachen machen möchte, wo Eltern dann auch anfangen, sich Sorgen zu machen und so einfach Regeln feststecken müssen, die oft bei Freundinnen von mir weniger ein Ding waren als bei mir zu Hause. Sei es, also Alkohol war ein großes Thema. Eine sehr strenge Erziehung, was Alkohol angeht. Wir durften nicht mal auf Geburtstagen oder so leere Flaschen in den Keller tragen, oder bei so einem Straßenfest durften alle Kinder mal zapfen und wir durften nie. Also mein Vater hat sehr doll versucht und auch sehr lange uns von Alkohol fernzuhalten, und wir haben auch ganz lange noch zu Hause dann mit Sprite oder so an Feiertagen angestoßen. Das hat sich dann irgendwann ausgewachsen, aber es war wirklich verhältnismäßig lang. Oder naja, wie man dann so angeht, was man so anhat, wenn man feiern geht. Oder ich glaube, das sind auch andere Väter streng, aber es war halt immer so, dass ich so dachte, Mann, jetzt nimm das doch alles nicht so, du weißt doch, ich bin verlässlich und eine vertrauenswürdige Tochter und ich mache keinen Mist. Und da habe ich mich manchmal so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt und habe dann erst in diesem Jahr, dass ich in Marokko gelebt habe, da war ich 16, habe ich erst verstanden, wie einige Mädchen, Jugendliche, junge Frauen da leben und aufwachsen, gerade in konservativen Familien. Ich habe in einer sehr konservativen Gastfamilie gelebt. Da habe ich gedacht, boah, ich hatte das liberalste Elternhaus der Welt und den tolerantesten und coolsten Vater überhaupt, weil man mit meinem Papa schon immer über alles reden konnte und er einfach bei Dingen seine Haltung hatte, aber ich hatte weder irgendwann in meinem Leben auch nur ein Fünkchen Angst vor ihm. Ich hatte immer Respekt, aber einen Respekt, den ich heute als sehr, sehr gesund ansehe und für den ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich glaube, dass das auch fürs Erwachsenwerden und auch zum Beispiel der heutige Umgang mit Alkohol und so, ich glaube, da hat er schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Aber das habe ich dann erst nach und nach verstanden, weil erstmal als Jugendliche in der Pubertät und so findest du erstmal alles gemein und denkst dir, hier ist alles viel strenger als bei anderen und die durften schon mit 14 mal ein Bier und so. Und im Nachhinein denkst du dir, wie dumm, warum willst du mit 14 Bier trinken? Aber ja, so ein bisschen dazugehören, cool sein und auf gar keinen Fall anders sein. Und jetzt finde ich das Anderssein eigentlich ganz cool.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Wirklich schön. Mhm. Wir wechseln ein bisschen die Thematik.
Ja.
Wir bleiben bei Sprache. Du moderierst ja unter anderem auch die Aktuelle Stunde. Beruflich sprichst du damit natürlich ein sehr klares Hochdeutsch. Im Ruhrgebiet ja. oder in Köln klingt natürlich Sprache häufig ganz anders. Hast du auch unterschiedliche deutsche Stimmen in dir und welche sind es und wie gehst du damit um?
Ja, also mittlerweile kann ich ein sehr klares Hochdeutsch sprechen, aber es gibt immer noch so einen kleinen Ruhrgebietseinschlag. Zum Beispiel klein ist bei mir eher ein K-L-A-I-N als klein. Also ich spreche das so sehr hart aus. Oder ist es dann schnell die Kirche anstatt die Kirche, das Mädchen anstatt das Mädchen, die, ne, so, also es, ist mir dann erst in so Sprechtrainings und so klar geworden. Ich habe immer schon gedacht, ich spreche lupenreines Hochdeutsch, aber ich habe dann mit einer Sprechtrainerin gearbeitet und ja, habe dann mit ihr daran gearbeitet, dass es sich eben auch anders machen kann. Aber ich moderiere ja auch vor allem für den Westdeutschen Rundfunk. Da ist das Ruhrgebiet innerhalb von Nordrhein-Westfalen natürlich auch einfach ein großes Sendegebiet. Das heißt, wenn ich da in einer Nachricht von Mädchen anstatt von Mädchen spreche oder die Kirche im Dorf lasse und nicht die Kirche, da wird niemand aufschrecken und sagen, oh mein Gott, das kann man ja gar nicht, sondern es ist ja sehr, sehr bekannt hier, dieser leichte Einschlag. Und ich finde ihn eigentlich auch ganz, ganz charmant. Möchte ich gar nicht loswerden, so mein.
Genau, geht mir ganz genauso mit meinem bayerischen Einschlag, den man selbst, wenn ich es wirklich probiere, sicher immer noch hört, aber das ist völlig okay.
Ich find's cool, also behalt ihr das auch bei.
Kannt dann nur ganz anders, aber dann wird da das keiner mehr verstehen.
Ja, da hast du mich jetzt abgehängt.
Dachte ich mir. Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen, da gab's nur Bayerisch. Ich habe im Gymnasium dann angefangen, Hochdeutsch zu lernen. Als Fremdsprache.
Aber war das dann so Learning by Doing bei dir oder war das auch wirklich professionell?
Nee, ich musste dann in der Schule zum Beispiel ein Referat auf Deutsch halten, also im Fach Deutsch. Auf Hochdeutsch. Und ich habe mich nie in meinem Leben so deppert gefühlt wie in diesem Moment, weil ich quasi in der Fremdsprache dieses Referat machen musste.
Wow. Wahnsinn.
Genau.
Ja, das ist dann nochmal ein ganz anderes. Also so, das hatte ich zum Beispiel nie, außer als ich dann in Marokko in der Schule war. Da bin ich ja dann auch zur Schule gegangen, das eine Jahr mit 16. Da war es natürlich schon so, dass der ganze Unterricht auf Hocharabisch war und mit meinem bisschen Darija und Französisch kam ich dann da auch nicht weit und habe dann da auch das ein oder andere Referat, was andere dann auf Hocharabisch geführt haben, habe ich dann eben auf Französisch gehalten. Da wird einem natürlich auch nochmal klar, wie anders es ist, aber auch das habe ich überstanden, genauso wie du ja anscheinend auch.
Ich habe es überlebt.
Ja, genau.
Da wir uns gerade zu Zeiten des großen Fußballturniers befinden, haben wir Kategorien, die mit Fußball zu tun haben. Und die nächste Kategorie heißt Rote Karte. Und es geht um Klischees. Du darfst jetzt rote Karten vergeben oder eine oder mehrere, je nachdem, wie du möchtest. An ein Klischee über Marokko, über das Ruhrgebiet, über Köln, über die deutsche Sprache, über wen auch immer. Welches Klischee kriegt von dir eine rote Karte?
Ja, also ich glaube, da würde ich in Richtung Marokko gehen, weil ich wirklich so viele Menschen schon beraten habe vor ihren Reisen nach Marokko und dann natürlich immer dieselben Fragen auch gestellt bekomme und schon das Gefühl habe, dass Marokko ein Land der Klischees ist in zwei Richtungen. Zum einen ist es so, oh, Marokko, Gewürze und Couscous und Kamele und Sahara. Und dann denke ich immer so, ja, gibt es, aber es gibt auch noch sehr viel anderes. Und dann auf der anderen Seite so dieses Klischee von, boah, ich habe gehört, man wird immer ausgeraubt, wenn man da ist und da gibt's eine große Mafia und die Terroranschläge von 2015, das waren ja auch alles Marokkaner und kann ich da als Frau überhaupt alleine hin? Und deswegen würde ich so ein Gesamtpaket Klischees Marokko schnüren, wenn das jetzt nicht deine Kategorie hier sprengt und gegen die Regeln verstößt. Nein. Weil ich da schon merke, dass es da eine Menge Klischees gibt. Auf der anderen Seite habe ich saß ich vor Mitschülerinnen und Mitschülern, vor allem Mitschülern in meiner Zeit in Marokko in der Klasse, die mir gesagt haben, ja, in Deutschland, da findet ihr ja alle Hitler gut. So, und dann war ich so, bin ich ausgeflippt, ich war in Tränen aufgelöst und hab dann da, und so alles, was sie wussten, war, ja, die Nazis, man kann auf den Autobahnen so schnell fahren, wie man will, und es gibt BMW. So, und es war, und ich dachte so, Leute, ihr habt einfach Deutschland überhaupt nicht begriffen und ihr hängt da in irgendwelchen, weiß ich nicht, Serien, Geschichts- und so, was man sich erzählt, Klischees fest. Also es gibt es auf beiden Seiten, aber ich spüre das einfach, weil ich hier in Deutschland bin, in Richtung Marokko mehr. Darum würde ich das total gerne loswerden und habe deswegen ja auch das Buch geschrieben, weil ich da das Gefühl hatte, da kann ich es einfach mal auf, ja, auf eine ganz ausgeruhte Art und Weise machen und aus meiner Sicht einfach dieses Land mal auseinandernehmen und erzählen, wie es mir so geht mit Marokko und Deutschland und beidem zusammen so in meinem Leben.
Die nächste Kategorie hat natürlich auch wieder einen fantastischen Fußballtitel. Sie heißt Elfmeterrunde und es gibt Blitzfragen. 11 Stück.
Ja, bitte.
Dein Lieblingswort auf Deutsch?
Ich habe früher total gerne alle geschrieben in Schreibschrift, weil, und ich habe manchmal so ein, weil es so alles war einfach so ein, und irgendwie fällt mir das gerade als erstes ein, ist aber jetzt natürlich eher geschrieben. Ich finde oft so süße Wörter schön, sowas wie purzeln oder turteln oder so, und dann auch so Wörter, die es, also die man einfach schwer übersetzen kann. Purzeln zum Beispiel, was ist purzeln, wird mir jetzt auf Französisch oder auch auf Englisch nicht so leicht fallen, das zu übersetzen, und das sind dann meist die so einen Platz in meinem Herzen haben.
Welches deutsche Wort kannst du partout nicht ausstehen?
Ich finde, wir gehen mit dem Wort Hass sehr inflationär um. Ich hasse die erste Stunde in der Schule. Ich hasse Spinat und versuche da schon seit vielen Jahren, das für mich einfach so ein bisschen bewusster zu nutzen. Genauso das Wort müssen oder das Wort immer. Ich glaube, es sind es gibt einfach Begriffe, die sich bei uns so einschleichen, und oder es ist unglaublich. Also ist es wirklich jetzt gerade für dich unglaublich? Oder ne, also ich mag das gerne, je älter ich werde, mehr darauf zu achten, wie ich bestimmte Begriffe verwende und ob es wirklich das ist, was ich jetzt gerade sagen möchte, oder ob es einfach jetzt so aus mir raus purzelt und eigentlich ein anderes Wort besser wäre.
Dein Lieblingswort in der Sprache deines Vaters?
Ich wollte gerade klischee-mäßig über die Liebe sprechen, aber ich entscheide mich jetzt doch um und nehme Küchenschürze. Das ist auf Arabisch oder auf Marokkanisch, heißt das Futadjleil. Und das ist ein Wort, das habe ich ganz früh gelernt, Futadjleil. Und da hat mein Papa mir gesagt, Mona, das ist ein Wort, da konnte ich wirklich gerade mal so Haus, Baum, Garten sagen als Kind. Und dann hat er mir das gelernt, weil das war mit so einem Vokabelbuch gelernt, da waren so Bildchen und da war eben auch Futadjleil. Und dann hat er mir gesagt, das ist ein Wort, Mona, das können wirklich nur Erwachsene. Das ist kein Kinderwort. Und das ist was richtig Besonderes, dass du das kannst. Und ich war so stolz und habe das mir ständig vorgesagt und nie wieder vergessen seitdem, obwohl es jetzt auch nicht so klassisch in meinem Wortschatz wahrscheinlich wäre. Und es klingt irgendwie lustig.
Niemand hat diese Frage bisher in dieser Staffel so schön beantwortet, finde ich.
Danke.
Wie erklärst du Deutschland in Marokko in einem Satz?
Gar nicht, habe ich noch nie gemacht. Musste ich auch noch nie machen und ich hoffe, ich werde es auch nie machen müssen, weil das ist genauso wie diese Frage nach, was ist dein absolutes Lieblingsbuch und was, also nur so diese, was ist der beste Tag deines Lebens? Erklär mal Deutschland in einem Satz. Das sind einfach so Vereinfachungen, die mir nie so gefallen, weil ich immer das Gefühl habe, man wird der Sache auf gar keinen Fall gerecht, egal was man sagt. Also ich weiß nicht, was für kreative, coole Antworten du schon darauf bekommen hast, aber ich werde dir keine geben, weil ich kann Deutschland nicht in einem Satz erklären, genauso wie ich Marokko nicht in einem Satz erklären kann, außer es ist das Land, in dem ich geboren bin.
Vielleicht war das auch wieder die beste Antwort. Wer weiß schon?
Wer weiß das schon?
In welcher Sprache träumst du?
Deutsch. Deutsch, ich glaube, es gab eine ganz kleine Zeit, in der ich auf Französisch geträumt habe, als ich da in Marokko gelebt habe und wirklich fast ausschließlich Französisch gesprochen habe. Aber da war es auch eher so, dass ich dachte, oh, war das ein französischer Traum? Oder möchte ich gerade, dass es einer war? Konnte mich nicht so richtig dran erinnern, aber 99,9% der Fälle Deutsch.
Ruhrgebiet oder Marokko, wo schmeckt der Kaffee besser für dich?
Nirgendwo. Ich habe in meinem Leben bisher eine einzige Tasse Kaffee getrunken. Und danach so einen Herzkasper bekommen. Ich bin absolut keine Kaffeetrinkerin, aber du kannst mir die Frage ja nochmal mit Tee stellen.
Und ja. Tee so?
Tee 100% Marokko. Marokko lebt ja quasi, badet ja in marokkanischem Minztee. Genau. Und der ist in Marokko deutlich, deutlich, deutlich besser. Aber da tut man jetzt dem Ruhrgebiet auch Unrecht, weil das einfach hier kein Nationalgetränk ist.
Das muss man auch so sagen. Welche Sprache würdest du noch zu deinen 3,5 fließenden Sprachen lernen, das hast du mal so geschrieben, wenn du morgen anfangen müsstest bzw. dürftest?
Ich glaube Spanisch, weil ich wirklich das Gefühl habe, oder das ist ja einfach auch Fakt, dass eine Sprache einem Türen öffnet und ich dann einfach nach denen, die ich jetzt habe, schauen würde, welche Sprache öffnet mir auf dieser Welt die meisten Türen. Und da ist man mit Spanisch, glaube ich, ganz gut dabei, weil man eine große Fläche abdeckt. Plus es klingt einfach wunderschön. Wobei ich war jetzt auch in Italien, auch Italienisch. Wunderschön. Aber erster Impuls, ich bleibe dabei, Spanisch.
Ich blockiere mich zwischen Italienisch und Spanisch seit Jahren, weil ich mich nicht entscheiden kann, welches mehr will. Und jetzt lerne ich beides nicht. Das ist wirklich schlimm.
Ah, auch nicht gut. Auch, nicht gut. Ja. Ich habe einmal einen A1-Kurs Spanisch besucht an der Uni. Also man konnte einfach so Side-Fächer noch belegen und dann hatte ich irgendwie den Ehrgeiz. Aber da habe ich auch wieder gemerkt, was für ein Geschenk das ist, eine Sprache zu lernen, ohne sie zu lernen, nämlich qua Geburt einfach noch eine zweite dazu zu bekommen, weil Sprache lernen unfassbar viel Zeit fordert und Mindset fordert. Und das beides hatte ich dann da nicht. Aber habe kurz den Versuch gestartet und vielleicht machen wir zusammen mal einen A1-Spanischkurs nochmal.
Alles klar, das nehme ich jetzt mal so mit. Buch, Radio oder Fernsehen, wo fühlst du dich auch sprachlich am meisten zu Hause?
Ich glaube tatsächlich, obwohl Radio das ist, was ich in den vergangenen Jahren am meisten gemacht habe, würde ich mich fürs Buch entscheiden, weil einfach alles, was ich heute mache, vom Schreiben aus kam. Ich habe als Kind wahnsinnig viel und gerne geschrieben. Ich habe jetzt so alte Tagebücher hier von mir gefunden, vor ein paar Tagen bei meiner Oma auf dem Dachboden, habe gedacht, wie viel Zeit habe ich denn da reingesteckt, einfach mein Leben aufzuschreiben, wann ich geduscht habe und mit wem ich mich getroffen habe. Ich glaube, es war aber einfach nur mein Weg, irgendwas zu schreiben, weil ich da noch nicht wusste, worüber ich, also habe ich einfach mein Leben aufgeschrieben, so. Total alles egale Sachen, aber man hat da schon gemerkt, ich hatte viel Spaß. Dann habe ich es kurz verloren und vergessen und dann jetzt durch das Buch wiedergefunden. Und jetzt kommt im Oktober schon das nächste und das übernächste ist auch schon in der Mache. Also ich merke, dass das Schreiben was ist, wo ich immer mehr wieder hin zurückfinde. Und das ist, glaube ich, so das Original-Sprachrohr, was zu mir gehört.
Vorletzte Frage in der Elfmeterrunde. Ein Ort, der für dich Heimat bedeutet?
Also wahrscheinlich der Ort, an dem ich geboren bin, mal im Ruhrgebiet. Gleichermaßen aber auch der Ort, an dem meine Oma, also wo Basidis Dach ist, also das Haus meiner Großeltern, Fes in Marokko. Das sind so meine Orte, an denen ich mich, also an denen ich wirklich sagen würde, es ist Heimat, wobei ich auch diesen, also ich nutze das Wort Heimat eigentlich gar nicht so gerne und so viel. Ich sage immer eher Zuhause und Zuhause ist auch mittlerweile Köln und Zuhause wäre auch, wahrscheinlich wenn meine Eltern jetzt woanders hinziehen würden, dann würde ich auch sagen, bei denen fühle ich mich zu Hause und das haben wahrscheinlich auch schon viele geantwortet. Es ist dann am Ende sind es doch Personen, aber wenn es Orte wären, wären es Mal und Fes.
Und jetzt kommt die alles entscheidende, die wirklich wichtigste Frage von allen. Mhm. Welcher Mannschaft drückst du bei der
Marokko?
Jetzt muss man natürlich sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, am 2. Juli mittags, ist die deutsche Mannschaft natürlich auch schon ausgeschieden, muss man fairerweise sagen. Marokko hat hingegen die Niederlande gerade geschlagen und ist weitergekommen. Aber nevertheless war es davor auch so, korrekt?
Ja, also es macht es mir jetzt wirklich gerade einfacher, dass Deutschland jetzt raus ist. Aber ich bin auch, also wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, hätte ich, wenn beide noch drin wären, einer von beiden die Daumen drücken müssen, wäre es Marokko gewesen, weil ich sehe, wie sehr dieses Land gerade im Zuge dieser Weltmeisterschaft aufblüht, was die Menschen für eine Euphorie, für eine Freude haben. Also es ist wirklich ein Raunen und ein einziger großer Jubel, der durch Marokko geht und auch ging, als sie bei der letzten WM dann Vierter geworden sind. Und das war, also ich habe meinen Vater noch nie so erlebt. Ich habe alle Marokkanerinnen und Marokkaner so noch nie erlebt und habe mich da so von anstecken lassen. Und das fällt natürlich irgendwie leichter oder macht mir noch mehr Freude bei einer Nation, die einfach ganz, ganz viele Jahre im Nirvana Fußball gespielt hat und jetzt sich so nach vorne spielt und auch so viele Herzen gewinnt und so viele schöne Zeitgeschichten auch gibt rund um die marokkanische Mannschaft, die mir einfach total sympathisch ist und ich drücke denen so die Daumen. Das Problem ist, ich fliege jetzt in den Urlaub und ich komme am 19. Juli zurück, wenn das Finale ist und bin dann gerade in der Luft, wenn das Finale ist. Deswegen weiß ich nicht, was ich dann mache, wenn Marokko wirklich ins Finale kommt. Ich habe sogar schon geguckt, ob ich den Flug vielleicht verschieben kann. Aber
ich habe ein ganz klein bisschen Gänsehaut.
Alles. Ja, ich auch. Also das dann, wenn es soweit ist, werde ich auf jeden Fall Maßnahmen ergreifen.
Nein, das geht, oder? Nein,
das geht überhaupt nicht. Keine also Frage. Das geht nicht. Und das Marokko-Trikot ist auch schon im Koffer. Also auch wenn ich kaum Fußball im Blut habe, ist das auf jeden Fall jetzt dann der Moment, wo es kocht auch in mir.
Vorletzte Kategorie, Abseits. Da stellen wir ein bisschen abseitigere Fragen offensichtlich. Und die lautet folgendermaßen. Stell dir vor, ab morgen läuft unter dir, egal ob im Studio oder auf der Lesebühne, permanent ein Live-Untertitel, der nicht das anzeigt, was du sagst, sondern das, was du denkst. In welchen Situationen deines Berufslebens würdest du direkt nach dem Stecker tasten?
Es ist eine sehr abseitige, aber auch eine ganz, ganz tolle Frage. Ich finde das ja, wenn man so vor allem vor der Kamera moderiert oder auch einfach so sitzt, zum Beispiel in einer Talkshow oder so. Ich finde das wirklich immer irre, was im Kopf abgeht und was man oder was ich nach außen hin ausstrahle. Ich habe schon so oft echt danach ernsthaft, ohne jetzt irgendwie hinterher hören zu wollen, es war toll oder so, habe ich dann zu Hause angerufen und habe gesagt, so, ihr braucht euch die NDR Talkshow heute Abend nicht angucken, es war furchtbar. Und dann gucke ich es mir selber an und denke so, ach ja, stimmt, die Leute haben ja gar nicht mitbekommen, was in meinem Kopf abgeht, sondern nur das, was ich sage. Also da ist dann, ich gerate oft dann im Kopf in so ein Wirrwarr aus Gedanken, was ich irgendwie versuche zu sortieren und habe dann das Glück, dass es oft sortiert herauskommt und ich jetzt auch keine Flecken bekomme oder anfange zu stottern oder zu schwitzen oder so. Das ist irgendwie so ein angeborenes Supertalent, dass man mir Nervosität nicht so ansieht, aber im Kopf geht einiges ab. Also eigentlich fast immer, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist und ich irgendwie frei reden muss, dann wäre es schön, weil es wäre auch sehr, sehr verwirrend. Es wird auch keiner richtig checken. Deswegen ist es, glaube ich, für uns alle besser, wenn ich da den Stoppknopf drücke.
Immer.
Ja, einfach immer.
Letzte Frage, Nachspielzeit. Welche Frage habe ich dir heute nicht gestellt, die du aber gerne beantwortet hättest? Oder anders formuliert, was sind die Themen, die dich gerade intensiv beschäftigen oder interessieren, die wir aber einfach gar nicht besprochen haben heute?
Also, da ihr euch ja hier ganz viel mit Sprache beschäftigt, habe ich gedacht, sprechen wir vielleicht auch noch so über Sprache in Marokko, weil das lohnt sich total auch für alle, die zuhören, die ja offensichtlich dann sprachinteressiert sind. Wenn ihr euch da mal ein bisschen reinfuchst, Marokko hat halt einfach die Besonderheit, dass da ganz viele Sprachen zusammenkommen. Nicht nur, wie ich jetzt erwähnt habe, Darija und Französisch, sondern auch noch Tamazight, also im Slang seit Jahren Berbisch genannt oder es wird von den Berbern gesprochen, aber das ist überholt. Mittlerweile sind es die Amazigh und Tamazight ist die Sprache. Marokko hat, ich glaube, also ich weiß nicht, ob die Zahl noch 100% stimmt, aber es sind so 40-45% der Menschen in Marokko sind Tamazight und deswegen fließen da ganz, ganz viele verschiedene Dialekte geschichtlich und historisch zusammen in diesem Land. Und auch das bringt natürlich eine wahnsinnige Vielfalt mit, die, also kulturell, die aber über die Sprache kommt. Und das ist was ich allen noch mitgeben würde, wenn ihr euch für Marokko interessiert oder wenn ihr auch mal hinfahren wollt, ist ja jetzt wirklich ein nahes Reiseziel und auch wirklich, wirklich wunderschön, dann ist das so ein Aspekt, mit dem es sich lohnt, sich mal auseinanderzusetzen, weil es das nicht in so vielen Ländern gibt und ich das ganz spannend finde, weil wenn einmal sehr vor mir sitzen, ich verstehe kein Wort im eigenen Alphabet und das ist eine Sprache, die so anders ist als Arabisch und trotzdem ist es so eine Koexistenz, die historisch auch nicht unschwierig war und auch bestimmt in Teilen des Landes immer noch ist. Aber es gehört einfach alles zu Marokko und diese Vielfalt, diese Kontraste in dem Land, die nicht zuletzt dann eben da auch enden, finde ich hochspannend.
Liebe Mona, ich bedanke mich herzlich für das überaus spannende Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Freude als Wandernde zwischen den Kulturen.
Vielen, vielen Dank. Es war richtig schön. Ich hoffe, wem drückst du denn jetzt die Daumen bei der WM?
Ah, ich habe meine Fußballfreude irgendwie vor ein paar Jahren irgendwo verloren. Ich weiß nicht wo. Es ist mir inzwischen wirklich völlig egal.
Okay, aber dann kannst du ja auch für Marokko die Daumen drücken.
Ich werde
bevor du sie gar nicht drückst, drück sie doch für Marokko.
Ich finde es, da du die Erste bist, die mich danach fragt, dass ich, ob ich das tun könnte, würde ich jetzt sagen, ja, ab jetzt ist es Marokko. Warum auch
Fantastisch.
Nicht?
Fantastisch. Guck mal. Ja, eben. Ist ein tolles Land, tolle Mannschaft.
Danke für den Tipp.
Ich danke dir.
Ja. Ciao.
Und eine gute Zeit. Ciao.